Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Mit Kahn, Salihamidzic und Nagelsmann wollte der FC Bayern eigentlich in eine goldene Zukunft aufbrechen. Stichwort Bayern ahead. Aktuell heißt es aber Bayern behind, hinter Borussia Dortmund. Und heute im Podcast sind sie auch erst nach den Dortmundern dran, denn die stehlen ihnen so ein bisschen die Show. Deshalb hat Pitt erstmal noch nicht viel zu sagen. Unser Gast Justin Kraft auch nicht, sondern Patrick Berger, der Dortmund-Reporter von Sport1, Chefreporter von Sport1. Hallo Patrick.
Hallihallo, grüßt euch.
Du hast eine Breaking News zu Marco Reus für uns.
So ist es, genau. Marco Reus ist heute nach endlich langen Verhandlungen und langem Hin und Her vorgefahren auf der Geschäftsstelle in Dortmund-Brakel mit seinem Berater Dirk Hebel und auch der BVB-Jurist Dr. Robin Steden war dabei. Und das ist ja immer ein Hinweis dafür, dass irgendetwas kurz davor ist, dann final eingetütet zu werden. Und Marco Reus wird heute auf der Geschäftsstelle in Dortmund seinen neuen Einjahresvertrag unterschreiben. Und das Ding ist endlich durch, sodass sich der BVB jetzt voll auf die letzten 5 Spiele und die Meisterschaft fokussieren kann.
Dann ist ja die ganze Unruhe bei Dortmund jetzt raus. Jetzt geht es ja wirklich konzentriert auf den Titel zu.
Naja, die Unruhe ist ja dadurch entstanden bei Marco Reus, dass ja viele Fans meinten, vielleicht sollte man die Ära Reus endlich beenden bei BVB, um sich, sag mal, diesen Umbruch dann auch auf der Position des Kapitäns dann zu vollziehen. Man wollte aber ein bisschen Konstanz reinbringen, hat ihm einen Jahresvertrag gegeben zu wirklich sehr reduzierten Bezügen, um diesen Übergang dann zu begleiten, dass er dabei ist, wenn jetzt der Generationswechsel stattfindet. Er geht dann doch nicht weg. So im letzten Moment hat man den Vertrag verlängert. Ich weiß nicht, ob das die Fangemeinde so beruhigt. Ich sehe ja auch schon in den sozialen Netzwerken, wie jetzt die Diskussion losgeht. Ist es richtig, dass er bleibt? Hätte er besser gehen sollen? Deswegen würde mich ja eure Meinung da mal interessieren.
Ja, also meine Meinung dazu ist klar, wenn du mir den Ball gerade dazu spielst. Also ich finde es absolut in Ordnung, mit Marco Reus zu verlängern. Ich weiß, dass viele Fans das tatsächlich auch anders sehen, dass das schon eine Person ist, die den Verein auch spaltet. Da sind viele schon hin und her gerissen. Unterm Strich muss man sagen, der Einjahresvertrag ohne Option, so wie wir das mitbekommen haben. Und du hast von den Gehaltseinbußen gesprochen. Man ist jetzt von über 12 Millionen runtergegangen auf bis zu 8, die er auch nur im Erfolgsfall verdienen kann. Also natürlich wird er immer noch den Kühlschrank voll bekommen, aber das ist schon ein klarer Step auch nach unten. Ich bleibe weiterhin der Meinung, Marco Reus, ich habe ihn hart kritisiert, auch in den letzten Wochen, gerade in großen Spielen untergetaucht, eines Kapitäns nicht würdig gewesen, aber er ist trotzdem jemand, der Spiele auch noch entscheiden kann, dann auch von der Bank, und das wird auch eine neue Rolle sein, die er sich dann ganz klar annehmen muss. Und du hast eben das Kapitänsamt angesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Marco Reus dann auch in der neuen Saison der BVB-Kapitän sein wird, dass diese Last ihm vielleicht auch ein bisschen von den Schultern genommen wird und man da vielleicht auch einen sauberen Schnitt vollzieht. Aber grundsätzlich mit ihm zu verlängern, finde ich gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Malte, hast du es gemerkt? Hast du gemerkt? Ich sage eure Meinung und mit Pluralis Majestatis fühlt sich nur Patrick Berger angesprochen. So, ja? So. Deswegen versuche ich jetzt, Menschen zu verbinden und Brücken zu bauen. Justin, sag genau. Du doch auch mal deine Meinung.
Ja, erst der BVB-Experte, der ganz nah dran ist, und dann kommt meine Meinung. Ich habe da schon bewusst auch eine Pause eingelegt. Aber natürlich habe ich auch eine Meinung, und die ist tatsächlich relativ ähnlich. Also man muss so eine Verlängerung ja immer aus mehreren Perspektiven aussehen. Aus welcher Perspektive macht es jetzt Sinn? Und aus Marco Reus Perspektive ist die Sache, glaube ich, klar. Sportlich hat er abgebaut in den letzten Monaten und Jahren, schafft es auch sicherlich auch aufgrund der Verletzungen, die er immer hatte, schafft es nicht mehr, sein Niveau zu erreichen, das er einst hatte. Aber wie Patrick sagt, in einzelnen Spielen kann er immer noch eine absolute Waffe sein, gerade wenn er auch vielleicht von der Bank kommt. Das schwimmt jetzt auch so ein bisschen rüber in die Perspektive des BVB. Und wenn sich beide da einig werden, dann glaube ich schon, dass es Sinn ergibt, dass man sagt, okay, die Rolle ist nicht mehr die du einst hattest, sprich Kapitän oder unangefochtener Kapitän, unangefochtener Stammspieler, sondern eben jemand, der von der Bank vielleicht das ein oder andere Spiel dann auch mal entscheiden kann. Und wenn man das in dieser Saison gesehen hat, dann muss man ja auch sagen, dass der BVB im Vergleich zu anderen Jahren es zumindest phasenweise geschafft hat, viele Spieler auch von der Bank zu entscheiden, gerade wenn alle fit waren. Und das kann durchaus eine Stärke sein, dann auch, wenn man Marco Reus da in diese Rolle so ein bisschen auch reinquatschen konnte, sage ich mal.
Patrick, wie beurteilst du es denn jetzt auch für den Saisonendspurt jetzt, diese Personalie?
Dadurch, dass Pitt ich jetzt direkt angesprochen werde, glaube ich, dass ich antworten darf.
Immer noch mal bei Pitt Nachfrage, auf jeden Fall.
Nein, also das ist natürlich schon eine Personalie, die, glaube ich, am Ende, ja, wir haben es eben gesagt, jetzt nicht komplett überall Jubelstürme auslöst, aber er ist trotzdem das Urgestein beim BVB. Es gibt wahnsinnig viele Fans, die ihm immer noch die Daumen drücken, die natürlich hoffen, dass er sich seinen großen Titelwunsch dann jetzt nochmal erfüllt. Man wollte eben nicht diesen Nebenkriegsschauplatz haben. Ne, diese offene Reus-Debatte ist ja auch kaum ein Tag vergangen, in dem wir nicht vielleicht auch weiter gewühlt haben, berichtet haben. Und jetzt will man das Buch dann heute schließen, am Freitag dann mit großem Selbstbewusstsein und auch Rückendeckung reingehen. Und ich glaube schon, dass es in der Mannschaft etwas auslösen kann, weil Marco Reus, das wird immer von der einen Sicht gesehen, er ist nicht dieser Kapitän, der lautstark ist, der nach jedem Spiel sich in Interviews stellt. Da ist er vielleicht eine Fehlbesetzung, was das angeht. Aber in der Mannschaft selbst, in der Kabine, ist er einfach der Spieler, der am meisten anerkannt ist, ob das bei einem Bellingham ist, ob das bei einem Emre Can ist, ob das bei, ne, das ist ein ganz großer Querschnitt, den es da gibt, von jungen bis alten Spielern. Die feiern den eigentlich alle ab. Ich habe noch nie von jemandem ein Wort gehört, der irgendwas Schlechtes über Marco Reus sagt. Und deswegen wird das in der Mannschaft schon nochmal einen Ruck geben. Und da sind ganz, ganz viele, die diesen Titel auch für Marco Reus holen wollen. Und deswegen glaube ich schon, dass das in der Mannschaft selbst auch etwas auslöst. Kann.
Also wir haben es ja bei Mats Hummels gesehen, dass dann Koryphäen dann vielleicht zunehmend auf der Bank sitzen. Aber bei Mats Hummels ist ja noch offen, ob er seinen Vertrag auch verlängert. Wie schätzt du denn seine Situation ein? Wird auch eine Vertragsverlängerung passieren oder müssen wir uns auf den Abschied von Mats Hummels einstellen?
Ja, das ist ganz schwierig. Also er selbst will sich da weiterhin nicht zu äußern. Auch, ne, wir versuchen das auch immer wieder hintergründig, auch in seinem Umfeld. Also da hält man schon aktuell sehr dicht. Ich glaube, dass er es aktuell selbst noch nicht zu 100% weiß. Er bekommt oder hat das gleiche Vertragsangebot vorliegen wie Marco Reus. Also da auch zu gewissen Konditionen, 7 bis 8 Millionen Euro bei Prämien. Also das ist auch ganz klar die Vorstellung, die man mit Mats Hummels hat. Und er selbst, der hatte schon zu knabbern an dieser, ich will nicht sagen Degradierung, aber dass jetzt Schlotterbeck und Süle immer quasi gesetzt waren. Und das hat er auch nicht so ganz verstehen wollen und verstanden. Er muss natürlich jetzt selbst auch für sich dann die Entscheidung treffen, kann ich dem BVB noch helfen? Passiert da etwas vielleicht auch in der Mannschaft? Ist die Mannschaft denn auch so aufgebaut, dass ich nochmal in ein letztes Jahr mit dem BVB gehen kann? Und er muss am Ende das natürlich auch für sich entscheiden, wie macht sein Körper mit, wie bereit ist er dafür, aber man sieht es aktuell, dass er schon auch eine Stütze sein kann. Ja, er ist nicht mehr der Schnellste, er ist nicht mehr dieser Führungsspieler vielleicht, wie er in den letzten Jahren war, aber es ist immer noch ein Weltklasse-Abwehrspieler, der, ja, wenn man den als zweiten oder dritten Innenverteidiger hat, er weiterhin, um in Justin Worten zu bleiben, eine Waffe auch sein kann hinten in der Abwehr. Also das ist tatsächlich noch offen. Eine Grundsatzfrage einfach weitermachen, vielleicht ganz Karriereende oder nochmal ins Ausland gehen, großer US-Sportfan, also da muss man sich, glaube ich, echt gedulden und da wird es jetzt keine überstürzte Geschichte geben, sondern da kann ich mir vorstellen, das wird wahrscheinlich noch die nächsten 4-5 Spiele dauern, wenn nicht sogar ganz zum Schluss, wenn man unterm Strich vielleicht ganz oben sogar gestanden hat. Wer weiß.
Du sagst, wer weiß, was schätzt du denn, was glaubst du denn? Jetzt am Wochenende das kleine Revierderby zu Gast beim VfL Bochum. Wie sieht die Tabelle nach diesem Spieltag aus? Wollen wir noch gar nicht bis dann tatsächlich bis zum Saisonende denken. Zu viel Glaskugel darf ich ja auch nicht, dann ja. Kriege ich wieder Ärger mit Pitt. Aber zumindest über diesen Spieltag hinaus können wir, oder?
Ja, ich rechne nicht damit, dass sich der BVB in Ausrutscher in Bochum erlaubt. Er hat jetzt diesen letzten Gong, sage ich mal, bekommen in Stuttgart, wo man Tacheles geredet hat, wo sich die Mannschaft selbst auch angegangen ist, dann dieser neue Kurswechsel, dieser Titelschwur mit Aki Watzke, mit Sebastian Kehl, mit Edin Terzic, die dann auch ja vor der Mannschaft gesprochen haben, die nochmal eingeschworen haben. Und ich glaube, jetzt hat es jeder letzte Spieler auch kapiert, dass man mehr als nur 90 Minuten in einem Fußballspiel braucht und dass man da keinen Gegner mehr zu leicht, zu arrogant dann vielleicht auch auftreten kann, wie man es gegen Stuttgart gemacht hat. Deswegen rechne ich mit einem klaren BVB-Sieg in Bochum und an der Tabelle wird sich auch, um vielleicht ein bisschen weiter zu gehen, sage ich, auch nach 5 Spielen nichts ändern. Also ich glaube tatsächlich, ist der BVB das große Wunder schafft. Und ich glaube, dass es Justin, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber der ganzen Bundesliga guttun wird, wenn es da oben einen Machtwechsel oder eine Wachablösung gibt.
Ja, Wachablösung ist natürlich ein großes Wort für das Schneckenrennen, was wir jetzt die letzten Wochen auch teilweise gesehen haben. Aber grundsätzlich stimme ich dir zu. Also für die Bundesliga ist es absolut förderlich, dass da jetzt ein enger Meisterschaftskampf an der Spitze auch ist und dass der sehr wahrscheinlich auch bis zum Ende bleiben wird. Es ist förderlich für den FC Bayern auch, finde ich, wenn sie vielleicht einmal den Titel nicht gewinnen, wenn sie sich dann nochmal neu sammeln müssen im Sommer, auch gewisse Dinge vielleicht auch mal intern anders ansprechen, als sie das tun würden, wenn sie den Titel gewinnen würden und sich vielleicht das ein oder andere auch schönreden könnten. Ja, und für Borussia Dortmund ist es sowieso, also ganz klar, das braucht man ja gar nicht sagen. Also wenn die den Titel gewinnen, weiß man ja, was da auch los ist in der Stadt. Ja, dementsprechend, klar, für die Bundesliga ist es gut. Ja, qualitativ kann man sicherlich drüber streiten über diesen Meisterschaftskampf, aber ja, ich bin gespannt tatsächlich, ob Borussia Dortmund jetzt diese neue Rolle auch als Tabellenführer das anzugehen für die letzten 5 Spiele, ob sie das beflügelt oder ob sie dann am Ende vielleicht gerade deshalb auch schwächeln. Also das war in der Vergangenheit auch häufig der Fall, wenn sie dann mal in der Pole Position waren, dass sie dann eben angefangen haben, relativ einfache Aufgaben auch herzuschenken. Insofern, ich sehe noch nicht ganz, dass sie gerade die Auswärtsspiele, ich glaube, Augsburg ist das andere Auswärtsspiel, was sie noch haben, ne?
Genau,
also dass sie das locker gewinnen, sehe ich jetzt noch nicht. Aber klar, das ist eine Pflichtaufgabe und die müssen sie lösen.
Malte, ja. Wir sind gerade Zeuge geworden eines Generationsunterschieds. Ja? wenn ich früher das Wort Schnecke gehört habe, dann habe ich an eine hübsche Frau gedacht. Justin Kraft denkt an Bayern München und Borussia Dortmund. Das ist der Unterschied und wahrscheinlich auch in dieser heutigen Zeit total angemessen. Ja? Es war tatsächlich ein Schneckenrennen zwischen diesen beiden. Ich glaube, nur beide können sich jetzt das Schneckentempo nicht mehr gefallen lassen, weil jetzt musst du Vollgas geben an der Stelle. Ich rechne damit, dass wenn einer von beiden Meister werden will, er mindestens 12 Punkte holen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern München noch 2 Spiele verliert, maximal 1 und dann musst du halt mithalten. Der Vorsprung von einem Punkt von Borussia Dortmund ist einfach zu gering, zumal die Bayern ja auch das bessere Torverhältnis haben. Aber endlich erleben wir wieder einen Titelkampf, der den Namen auch Kampf verdient. Ich hoffe nicht, dass durch einen Ausrutscher das vorzeitig wieder beendet wird von irgendeinem von den beiden, weil ich gucke nach oben in der Tabelle, gucke nach unten in der Tabelle. Ist ja noch ein spannender Abstiegskampf. Fantastisch, finde ich, ja. Ich traue dem Braten noch nicht, dass Borussia Dortmund schon so stabil ist, dass sie das wirklich durchziehen, aber es klingt bei Patrick Berger, glaube ich, komplett anders.
Ja, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also, weil man, ne, ich habe jetzt die letzten Tage auch viel mit Spielern gesprochen, auch wenn man die Interviews nach den Spielen, also da ist jetzt so ein richtiger Ruck einfach durch diese Mannschaft gegangen und ich drehe das vielleicht mal ein bisschen um. Natürlich hat Justin recht, das ist eine neue Rolle, die man nicht kennt, wie der BVB auch erstmal, weiß ich nicht, damit umgehen muss. Aber die Bayern wiederum, die sind es auch nicht wirklich gewohnt, mit solchen krassen Rückschlägen umzugehen. Und der BVB hat das ja immer wieder gehabt, ne? Mit dem Rückschlag in Bremen, mit dem Zuhause gegen Bremen, wo man das Spiel verloren hat, den Rückschlag gegen Stuttgart und. Und der BVB ist eben krisenerprobt und die Bayern eigentlich nicht. Deswegen haben die Bayern auch wiederum eine komplett neue Rolle. Und ich glaube auch nicht, dass die Bayern alle 5 Spiele gewinnen werden. Also ich bin da guter Dinge, was den BVB angeht. Aber vielleicht bin ich auch zu berufspositiv, wer weiß.
Das werden wir alle sehen, natürlich innerhalb der nächsten Wochen. Und gleich sprechen wir noch ein bisschen über den FC Bayern. Aber vorher sagen wir Patrick Berger, danke für deine Infos aus Dortmund.
Vielen Dank euch, macht's gut, viel Spaß noch.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Patrick.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und wir machen weiter mit Bayern, würde ich sagen. Und er hat ja schon ein paar Fragen dann eben auch aufgeworfen, die wir natürlich dann auch gleich noch durchdiskutieren müssen. Vorher aber nochmal zu dir, Justin. Du bist ja, Pitt hat es ja eben schon angedeutet, eher die jüngere Generation. Du hast die Chaos-Saison 1991-92 nicht selbst erlebt, aber natürlich in der Erinnerung, beziehungsweise dann auch, wenn du über die Historie der Bayern dich informiert hast, sicherlich mitbekommen als Bayern-Experte. Die NZZ hat die Saison damals mit der jetzigen gleichgesetzt, beziehungsweise verglichen. Kann man das aus deiner Sicht?
Boah, ich tue mich mal schwer mit so historischen Vergleichen. Also ich glaube, da gibt es sicherlich einige Spielzeiten, in denen der FC Bayern, gab ja auch in den 2000ern einige Spielzeiten, in denen der FC Bayern nicht immer das Maß aller Dinge war, fußballerisch, aber eben auch in der Tabelle. Ja, ich tue mich da ehrlich gesagt schwer, das mit der Vergangenheit zu vergleichen. Aber wenn man jetzt gerade die letzten 10, 15 Jahre vergleicht oder sich das anschaut, dann finde ich, dass das schon ein ziemlich krasser Ausreißer nach unten ist. Ich meine, weiß jetzt gar nicht, wenn man jetzt, ich habe die Tabelle gar nicht genau im Kopf, aber wenn man jetzt plus 15 draufrechnet, dann kommen sie, glaube ich, maximal auf irgendwas mit 74, 75 Punkten, irgendwie sowas. Das ist ja schon, muss man ja so sagen, im Kontext der letzten 10 Jahre ziemlich, ziemlich schlecht. Und das erklärt ziemlich, wo der FC Bayern in der Saison auch herkommt. Ob man das jetzt zwingend mit einer Saison aus der Vergangenheit vergleichen muss, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist viel Umbruch dabei, da ist viel viel strategische Fehlplanung auch mit dabei. Das ist schon ziemlich viel Chaos und ziemlich viel von dem, was den FC Hollywood einst auch so besonders gemacht hat. Deshalb, ja, glaube ich, es gibt sicherlich auch Parallelen zu vergangenen Saisons, ja.
Bist du manchmal auch überrascht, Justin, wie die Reaktion darauf ist? Du sagst gerade, wenn der FC Bayern nach unten fällt, ja, also 91, 92 war da so, dass die in Abstiegsgefahr gefallen sind. Das ist weit unten, ja. Jetzt sind sie immer noch Zweiter und das Schlimmste, was jetzt wahrscheinlich passieren kann, ist, dass sie Vizemeister werden, ja. Ist manchmal die Reaktion darauf, dass man nur in Anführungszeichen Zweiter wird, nachdem man 10 Jahre Deutscher Meister geworden ist in Folge, ist die überzogen aus deiner Sicht?
Ein bisschen schon, aber das gehört ja auch dazu. Also Fußball ist ja Unterhaltung und zur Unterhaltung gehört immer auch ein bisschen Drama. Und davon bietet der FC Bayern aktuell reichlich an. Insofern ist es auch nicht verwerflich, dass man da aufspringt. Aber ich stimme dir vollkommen zu, gerade bei einer noch jüngeren Generation Fans, als ich es bin. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon 30 Jahre jung. Und bei den noch jüngeren ist es ja so, dass die ja gar keine Referenz haben. Also wer die 2000er zum Beispiel nicht erlebt hat, der hat oder mit den 2010ern, sage ich mal, groß geworden ist, der kennt den FC Bayern ja eigentlich gar nicht so und der kennt ihn ja gar nicht so chaotisch und weiß ja gar nicht, dass solche Phasen auch noch normal sein können. Insofern glaube ich schon, dass da auch ein Stück weit auf Fanseite vielleicht ein bisschen Überreaktion mit dabei ist, dass das medial zum Beispiel auch relativ groß gemacht wird, halte ich auch für normal. Das ist nun mal der FC Bayern und wenn die sowas anbieten, dann springt man da natürlich auch mit auf. Es ist Unterhaltungsgeschäft und wie gesagt, da gehört auch immer ein bisschen Drama mit dazu. Aber ja, also um nochmal direkt darauf zu antworten, natürlich ist so ein Durchhänger auch vollkommen menschlich und vollkommen normal. Ich glaube, wenn wir uns die letzten Jahre mal anschauen, allein den Spielplan, wie eng der war teilweise, wo überall Turniere noch dazwischen gequetscht wurden, wie viele Spiele die Spieler einfach auch in den Knochen haben, dann kommt hinzu, dass der ein oder andere auch ein bisschen älter geworden ist. Nach 10 Titeln irgendwann muss so eine Phase eben auch mal einsetzen. Und ich glaube, viele haben damit gerechnet, dass es nach der Guardiola-Phase irgendwann passiert. Es kam sicherlich dann auch ein sportlicher Knick so ein bisschen, aber der FC Bayern ist ja irgendwie immer nach oben gefallen. Und jetzt hat man einfach mal so viele Fehler auch in der strategischen Planung vielleicht gemacht, dass es ermöglicht wurde, dass der FC Bayern auch mal zumindest ein Treppchen weiter nach unten fällt. Vielleicht, das muss man erstmal abwarten. Wie gesagt, 5 Spiele sind ja noch zu gehen. Aber die Saison ist schon, zumindest im Kontext der letzten 10 Jahre, wie ich es vorhin gesagt habe, schon, wie sagt man da, junghistorisch schlecht.
In der jüngeren Vergangenheit.
Ja.
Wenn du sagst, organisatorische Fehler oder eben Fehler auch in der Organisation, dann zählt das natürlich dann auch auf die Führung ab, auf die durch einen Generationswechsel letztlich in die verantwortungsvolle Position gekommene Führung, also Kahn und Salihamidzic, weil Rummenigge und Hoeneß sich eben zurückgezogen haben. Ist der Umkehrschluss zu krass, dass man sagt, naja, die Alten sind weg, die Jungen können es nicht?
Ja, das liegt natürlich nahe, aber auch da kann man natürlich wieder dann drüber diskutieren, was davon jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt ist. Ich glaube, wo sich viele auch zu Recht einig sind, ist, dass Fehler gemacht wurden. Bei Salihamidzic kann man das konkret an der Kaderplanung festmachen. Wurde ja im vergangenen Sommer auch von mir, das muss ich auch sagen, schon auch dafür abgefeiert, welche Namen da geholt wurden. Aber wenn man dann ein bisschen genauer drüber nachdenkt und klar, aus dem Stuhl heraus ist es dann mit dem, wie es jetzt gelaufen ist, natürlich auch einfach zu sagen. Aber wenn man gesehen hat, wie es gelaufen ist und wenn man sieht, welche Kaderpositionen einfach auch seit Jahren nicht adäquat besetzt wurden oder jetzt auch im Sommer nicht adäquat besetzt wurden, dann muss man da einfach auch Kritik äußern, glaube ich, und damit muss er dann auch zurechtkommen, beziehungsweise nicht nur er, sondern natürlich auch sein ganzes Team, aber er ist eben der Hauptverantwortliche. Und was Oliver Kahn angeht, ja, auch da schwer durchzublicken, was er intern alles macht, was er da vielleicht auch gut macht, aber was nach außen natürlich immer wieder klar wird, ist, dass die Kommunikation des gesamten FC Bayern einfach auch nicht gut ist. Meine, wenn man überlegt, wie viele Nebenkriegsschauplätze es in den letzten Wochen, Monaten, Jahren gab, das ist schon ziemlich krass und beeindruckend. Also von Katar natürlich angefangen bis hin, also da jetzt mal die Jahreshauptversammlung damals exemplarisch nehmt, da war sicherlich nicht nur Kahn dran beteiligt, sondern auch Herbert Heiner und Salihamidzic. Aber wie da dieses Thema einfach auch überhaupt nicht wegmoderiert werden konnte, wenn man es einfach nicht hinbekommen hat und wenn man immer wieder neu in Fettnäpfchen getreten ist, dann jetzt sicherlich auch Anfang des Jahres die Geschichte mit Gnabry, die Geschichte mit Neuer, da sind einfach so viele Nebenkriegsschauplätze, die immer größer werden und wo es der FC Bayern nicht schafft, die dann auch mal zu beruhigen und kommunikativ wirklich gegenzusteuern, das ist sicherlich auch ein Aufgabenbereich, den ich da in die Richtung verorten würde. Grundsätzlich muss man einfach sagen, wenn man den Trainer, mit dem man 5 Jahre lang planen wollte, nach dieser Saison, so wie sie gelaufen ist, direkt rausschmeißt und direkt so reagiert, wie sie es gemacht haben, sicherlich auch eine diskutable Entscheidung, aber dieses ganze Chaos, was da rundherum auch wieder gelaufen ist, da muss man einfach sagen, da wurde so viel Fehlplanung betrieben in den letzten Jahren, dass es vielleicht einfach auch mal in so eine Saison hinauslaufen musste.
Pitt, wie kriegt man das denn in den Griff?
Naja, also erstmal ist Oliver Kahn in so eine Art Klopffalle getappt. Und seine Vorgänger waren so überstrahlend und prägend, dass er als neuer Mann immer daran gemessen wird, wie es Uli Hoeneß oder wahlweise Karl-Heinz Rummenigge dann geschafft hat, einen Verein nach ganz oben zu führen. Und ich habe mit einem erfahrenen Manager aus dem Bundesliga-Geschäft gesprochen, einer, der selbst nicht Ambitionen hat, beim FC Bayern irgendwas zu tun, deswegen ist der relativ unabhängig. Der hat mir gesagt, genau in diese Falle ist der FC Bayern getappt. Man hat jemanden gesucht, der das, was vorher prägend und gut war, nochmal zu kopieren mit einem jüngeren Gesicht. Statt vielleicht umgekehrt zu arbeiten, zu sagen, in dieser modernen Wirtschaftswelt des Profifußballs hat man gewisse Funktionen, gewisse Aufgaben, beispielsweise Relationship zu Sponsoren und zu Partnern des FC Bayern, sportliche Fragen, und dass man diese Verantwortung in so starke Hände legt, dass sich diese Verantwortung tatsächlich etwas teilt, wie das in einem modernen Management sein sollte. Nein, man hat einen an die Spitze gesetzt und ihm zur Hand ein Leichtgewicht gesetzt, und die sollen es so machen, wie es dann früher auch der Fall gewesen ist. Und das ist wahrscheinlich die falsche Lösung, sondern man hätte es eher aufgabengemäß verteilen sollen und nicht über die Person, die dann da ist. Und wenn Klopp, Kahn aber immer, wie Klopp eben damals seine Nachfolger als Trainer beim BVB, wenn Kahn jetzt immer an Uli Hoeneß gemessen wird oder eben an Rummenigge, dann kann er nur scheitern, weil die zwei so prägend waren und so erfolgreich waren, dass jede Abweichung nach unten, und sei es nur für den Übergang, als Fehlleistung dann interpretiert wird. Deswegen hat er vielleicht auch gar keine Chance, sich zu verändern. Er bringt neue Methoden rein auf die Geschäftsstelle, das wissen wir auch, ja. Also ein bisschen mehr Unternehmensberatung. Das kommt aber bei einem Verein, der wie eine Familie aufgebaut ist, ne, nach Hoeneß Art, kommt das nicht gut an, wenn so eine gewisse Kälte dann einzieht, weil das dann wie so ein Fremdkörper dann wahrgenommen wird. Und darunter hat er zu leiden. Man hat versucht, Kahn das auch beizubringen, du musst mehr auf die Leute zugehen. Nur wenn man Kahn ein bisschen kennt, und das würde ich jetzt für mich in Anspruch nehmen, dann ist das eben keiner, der auf Menschen zugeht und Menschen vereint, so wie es Uli Hoeneß immer getan hat. Und da hast du natürlich dann schon von der Grundaufstellung her ein Problem im Haus, weil Kahn kann sich nicht in Uli Hoeneß verwandeln, weder optisch noch körperlich. Deswegen ist da vielleicht schon von Hause aus ein hausgemachtes Problem.
Ein Problem.
Justin, ja, ist ja Moment, auch das, von Hause ein hausgemachtes Problem. Jetzt habe ich mich von Hause aus ein Problem. So, jetzt habe ich mich selbst korrigiert. So,
ja, lass mich da ganz kurz noch drauf antworten, Malte. Ja. Und zwar zwei Dinge, die natürlich da ganz entscheidend sind. Einerseits Hoeneß ist ja nicht komplett aus der Welt. Ich glaube, wir haben alle jetzt dieses Bild auch gesehen, wo er sich demonstrativ da auf den Trainingsplatz stellt und mit Tuchel spricht. Wurde natürlich auch ganz groß gemacht, die Nummer, aber ich glaube, da hat es nicht das Bild gebraucht, um zu wissen, dass Hoeneß im Hintergrund Hintergrund immer noch viele Fäden zieht und immer noch sehr, sehr stark auch im operativen Geschäft mit drin ist, auch wenn er selbst natürlich immer was anderes behauptet. Also er hat einen ganz anderen Rückzug vollzogen, als es beispielsweise Karl-Heinz Rummenigge getan hat, nämlich prinzipiell, ja, nicht mal einen halben Rückzug. So, und die zweite Sache ist, das, was bei Pitt gerade auch durchkam, vielleicht muss der FC Bayern sich auch mal mit seinem typischen Stallgeruchsthema so ein bisschen auseinandersetzen. Also wer sind denn die Alternativen, wenn solche großen Namen wie Hoeneß und Rummenigge irgendwann in den Hintergrund treten sollen? Bei Rummenigge ist es schon passiert, bei Hoeneß, zumindest scheinweise passiert, jetzt kommt er wieder mehr in den Vordergrund. Aber wenn die irgendwann wirklich adäquat beerbt werden müssen, dann kann es ja nicht sein, dass man sich seine Alternativen so stark eingrenzt, dass man nur danach schaut, wer hat den Stallgeruch, wer kennt denn den Club. Natürlich ist es eine Sache, die sicherlich auch wichtig sein kann, dass man den Club kennt, dass man weiß, wie die Dinge dort funktionieren. Aber auf der anderen Seite muss man doch einfach auch offener sein für die Zukunft, gerade in dieser modernen Wirtschaftswelt auch offener dafür sein, neue Gesichter zu installieren und auch Leute von extern zu holen, um sich daran eben dann auch weiterzuentwickeln, neue Perspektiven aufgezeigt zu bekommen. Der FC Bayern spricht beispielsweise auch immer davon, dass man kreativ sein muss, um mit diesen ganzen Schwergewichten mitzuhalten, die ja quasi aus dem Topf des unbegrenzten Geldes schöpfen können. Manchester City jetzt als letzter Champions League Gegner. Das beste Beispiel. Wenn man kreativ sein will, dann muss man dieses Steigerungsthema, finde ich zumindest, auch hinterfragen. Nichtsdestotrotz, klar, das Familiäre, was Pitt gerade angesprochen hat, da muss natürlich dann auch ein Kompromiss gefunden werden. Klar, das ist keine Frage. Der FC Bayern steht für solche oder will zumindest für solche Werte stehen. Ob er das immer getan hat, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber er will zumindest für solche Werte stehen und muss dann natürlich sich auch Gedanken machen, wie man dann beide Welten miteinander vereinen kann. Aber sich die Alternativen dann gerade auf so wichtigen Positionen derart einzugrenzen, dass man sagt, das müssen Leute sein, die Stallgeruch haben. Und das war ja oft genug in der Vergangenheit der Fall. Das finde ich problematisch.
Du hast meine Frage eben schon antizipiert, von daher, das war schon genau richtig reingegangen. Muss aber doch nochmal in Richtung Hoeneß nachfragen. Das, was Justin sagt, Pitt, ist das mit Uli Hoeneß, der ja als Seniorchef da offensichtlich immer noch wirklich mitmischt und wie in einem Familienunternehmen eben auch da noch was zu sagen haben will, ist es möglich, da eben dann auch jemanden ohne Stallgeruch reinzuholen oder hält der jetzt an seinen Protégés weiter fest?
Mein Respekt vor Uli Hoeneß Lebensleistung ist so groß, dass ich ihm ja nicht wünschen kann, sich zurückzuziehen. Weil ich von ihm, ich kenne ihn jetzt 30 Jahre, weil ich von ihm immer weiß, dass er im Sinne des FC Bayern handeln möchte. Als ich bei Sportbild aufhörte damals, hat er mir zum Abschied geschrieben, endlich könnte ich den FC Bayern so sehen, wie er ist und nicht, wie er Schlagzeilen macht. Ja, so denkt er darüber. Er beschützt immer das und deswegen kann er natürlich auch nicht loslassen. Gleichzeitig kann das für eine Organisation belastend sein, wenn der Patriarch die Jungen nicht machen lässt. Das ist jetzt nicht nur beim FC Bayern so, da gibt es auch andere Unternehmen, die leiden darunter, dass man nicht neue Kräfte sich entfalten lässt. Und das ist vielleicht etwas, das muss Uli Hoeneß irgendwann akzeptieren, dass er nicht mehr der wichtigste Mann in einem Verein ist, und zwar auch strategisch. Operativ machen es ja schon andere. Er hat mit dem Auftritt beim Training gezeigt, dass er noch nahe dran ist, dass er sich das Recht rausnimmt, auch mit einem leitenden Angestellten persönlich zu sprechen. Im Aufsichtsrat, wo er der stellvertretende Aufsichtsratschef ist, hat sein Wort Gewicht. Und da geht halt zum Beispiel auch jemand wie Herbert Hainer unter. Der ist der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende. Ein ehemaliger CEO eines Weltkonzerns wie Adidas. Der geht in der Präsenz von Uli Hoeneß trotzdem unter, weil die Hand vom Tegernsee immer noch die Geschicke leitet. Und ich glaube, man bringt da nicht alle PS auf die Straße, die man hat.
Man muss vielleicht auch mal die Rollenverteilung so ein bisschen hinterfragen. Also wenn man hört, dass Oliver Kahn beispielsweise CEO ist und Herbert Hainer Präsident des Vereins, da frage ich mich, wäre es nicht andersrum, doch wieder ein bisschen klüger zu sagen, als CEO dann wirklich auch jemanden zu installieren, der CEO-Erfahrung hat und der da eben schon nachgewiesen hat, dass er so ein Unternehmen eben auch führen kann. Und auf der anderen Seite dann eben als Präsident vielleicht jemanden zu installieren, der so ein bisschen mehr auch dieses Steigerungsthema dann auch verkörpert. Also da muss man vielleicht auch mal über die Rollenverteilung beim FC Bayern für die Zukunft nachdenken. Ich sage jetzt nicht, dass Herbert Hainer der optimale CEO wäre, weil seine Zeit beim FC Bayern sehe ich auch kritisch. Aber grundsätzlich finde ich die Rollenverteilung da schon auch interessant.
Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, was du gerade sagst. So ein Präsident ist ja derjenige, der die Seele bedienen soll. Und ein CEO ist derjenige, der die Geschäfte führt. Und Oliver Kahn, der hat zwar eine kleine Agentur gehabt, aber der hat ja keine große Erfahrung gehabt, ein 800, 900 Millionen Euro Umsatzunternehmen zu leiten. Das musst du ja lernen. Das könnten wir alle ja nicht in der Runde, weil das ganz andere Kräfte sind, die auf dich einwirken. Woher soll Oliver Kahn das können? Er war ein ehemaliger Fußballer. Der weiß wahrscheinlich, wie man mit dem Ball gerade ausläuft und wenn welche auf dein Tor kommen, wie du die Bälle hältst. Und er hat auch studiert, sodass er auch wirtschaftliche Zusammenhänge versteht. Aber sie umzusetzen, ist was anderes. Heiner kann das. Und ich glaube, wenn Heiner, das ist ein guter Gedanke von dir, CEO wäre, dann würde er ja alle so aufstellen im Vorstand, dass sie ihre Kräfte zur Geltung bringen können, also ihre Kenntnisse, ihre Kompetenz. Und die liegt vielleicht bei Oliver Kahn woanders, als einen Laden zusammenzuhalten. Das kann er wollen, aber du musst es ja auch können. Und das ist das, glaube ich, was man ihm ankreidet, dass er dieses Gefühl nicht vermittelt, das dann eben so ein Unternehmen dann auch braucht. Einfach nur Leute rauszuwerfen, die Widerworte geben oder sich abzuschotten, weil man eben nicht gerne leutselig ist, das ist ja noch nicht die Tätigkeit, die Kernkompetenz eines Vorstandsvorsitzenden. Macht er seine Lernkurve noch? Er hat jetzt zweite Saison, wo er es zeigen kann. Die Leute sind unzufrieden, man spürt es. Ich glaube auch, dass man Kandidaten sucht auf diese Stelle, weil wir kriegen das aus der Branche ja auch mit, dass Leute angefragt werden oder mal vorgefühlt wird. Das ist noch keine Anfrage, sondern vorgefühlt. Ja, vielleicht ist die Lösung darin, wie es Justin gerade vorgeschlagen hat, dass man einen der weltbesten Konzernlenker, die man sogar in eigenen Reihen hat, nämlich Herbert Heiner, vielleicht ein bisschen mehr in Charge bringt. Er ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber da offenbar noch fit genug, da seine Erfahrung einzubringen als Vorstandschef. Vielleicht ist das die Lösung von allem.
Oder jemanden von außen zu holen. Da wird ja auch gerade eifrig diskutiert. Da werden Namen genannt. Justin Seifert, Hellmann, aber auch natürlich übliche Verdächtige aus dem Bayern-Umfeld. Schweinsteiger, Lahm wird diskutiert. Auch wenn das eher unwahrscheinlich ist. Einer von euch hat gelacht.
Erklärt es. Ja, ich muss einfach lachen, wenn ich so ein Gerücht sehe, wie jetzt das heute ja aufkam, dass Bastian Schweinsteiger dann Hasan Salihamidžić beispielsweise ersetzen muss. Also da frage ich mich, was ist denn da der Gedanke hinter? Also Schweinsteiger hat jetzt ein paar Jahre als Experte im Fernsehen gearbeitet, seine Karriere ist jetzt noch nicht so lange her. Der hat ja gar keine Erfahrungswerte in der Rolle. Also das ist ja wirklich null Erfahrung. Das wäre ja Brazzo 2.0. Da verstehe ich einfach nicht. Also wo das herkommt und B, wie man auch wirklich dann glauben kann, dass das die Alternative ist. Also kommunikativ ist Schweinsteiger jetzt auch nicht deutlich besser als Hasan Salihamidžić. Das muss man auch mal so ganz klar sagen. Insofern, ja. Das ist mehr als wirklich Wunschdenken kann das ja nicht sein.
Sandro Wagner hat noch nicht genau gesagt, was er außer ZDF in der nächsten Saison plant. Wäre zumindest ja. Verbal besser.
Klar, das reiht sich dann ein in die Liste.
Nein, aber was hältst du denn von so Namen wie Seifert oder Hellmann?
Ja, sehe ich schon deutlich weniger kritisch. Seifert mit viel Erfahrung auch ausgestattet. Klar, Hellmann auch. Das sind Leute, die vielleicht von außen auch nochmal andere Perspektiven mit reinbringen können. Muss man natürlich dann als FC Bayern auch evaluieren, inwiefern die vielleicht auch das Format haben für den FC Bayern. Finde ich aber jetzt als Alternativen schon deutlich besser als diese ganzen Steigerungsnamen, die da teilweise mit aufgeführt werden. Insofern, ja. Würde ich sagen, legitimere Kandidaten als ein Schweinsteiger.
Pitt, wie würdest du dich da positionieren?
Beide sind ja Profis, das ist unbestritten. Christian Seifert, nach Sport1-Informationen, steht nicht zur Verfügung. Er möchte tatsächlich sein Medienhaus Dein aufbauen und ist da auch gegenüber seinen Partnern committed, steht also nicht zur Verfügung, müssen wir nicht weiter diskutieren. Und Axel Hellmann, soweit ich weiß, hat andere Ambitionen, er ist ja in Frankfurt verhaftet und hat eher Tendenzen, Geschäftsführer der deutschen Fußballliga, also der Bundesliga zu werden. Er ist da jetzt gerade ja interimistisch unterwegs als Vorstandsvorsitzender oder Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, zusammen mit Herrn Leki von dem SC Freiburg. Und da soll er das Kommando übernehmen, legt sich ja auch gerade mit dem Aufsichtsrat an, um den Abschied ein bisschen leichter zu machen. Nichtsdestotrotz will man über Frankfurt halten. Eher zum FC Bayern kann ich mir grundsätzlich schon vorstellen, aber ich weiß nicht, ob jemand, der sich so eng verbunden fühlt, der kommt, hat ja auch Nähe zur Ultraszene da, da plötzlich den Vereinswechsel dann zu machen, das stelle ich mir jetzt in der Umsetzung ein bisschen schwieriger vor. Ich glaube eher, dass Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt Richtung DFL tendiert, weil da stehen große Aufgaben an mit diesem Investoreneinstieg. Das ist ja sein Baby, das ist die Idee, die er eingebracht hat bei der DFL und die muss jemand umsetzen und das, glaube ich, kann er von der DFL-Seite dann mehr machen, als wenn er beim FC Bayern im Vorstand ganz vorne sitzen würde. Deswegen bleibt die Nachfolgediskussion immer noch so offen, wie ich sie gerade formuliert habe. Vielleicht bleibt am Ende ja sogar Oliver Kahn. Ist ja nicht ausgeschlossen, weil bisher basieren ja alle Diskussionen auf Gerüchte und Mutmaßungen und kleine Hinweise, die man so bekommt. Faktisch ist ja noch nichts geregelt, dass er gehen soll.
Aber auch da wieder Thema Hoeneß, ne? Also das ist schon auch interessant zu sehen dann, dass Oliver Kahn derjenige ist, der nach wie vielen Jahren Einarbeitung, 2 oder so, Einarbeitungsphase ist vielleicht auch ein bisschen zu freundlich formuliert, aber der jetzt nach relativ kurzer Zeit dann auch sofort angezählt wird, während bei Hasan Salihamidzic man ja beim FC Bayern die ersten 3, 4, 5 Jahre, wenn wir uns erinnern, immer sehr, sehr stark darum bemüht war, ihn auch zu beschützen und der ist ja so fleißig intern und der macht ja so viel Gutes und seinen Charakter immer wieder auch hervorzuheben. Finde es einfach interessant, dass sich das immer wieder dann auch, dass da immer wieder so ein Schutzmechanismus des FC Bayern auch kommt. Sobald man Hasan Salihamidzic dann auch als Journalist kritisiert, kriegt man vom FC Bayern da hin und wieder vielleicht auch mal zu hören. Insofern, das fand ich schon in den letzten Jahren auch interessant und das zeigt vielleicht auch mal noch so ein bisschen, wie stark Uli Hoeneß einfach auch in diesem Verein ist. Weil Salihamidzic brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, ist ja wirklich zu 100% die Lösung von Uli Hoeneß gewesen. Und die Gründe dahinter sind ja auch offensichtlich, warum er ihn damals installiert hat. Also das ist ja sein Mann, mit dem er weiterhin ins operative Geschäft auch reinkommt, auch wenn er die Rolle aktuell formal zumindest nicht hat. Insofern, ja, auch das ein spannender Zusammenhang.
Du sagst aktuell, Jan-Arge Fjordhoff hat ja gemutmaßt, dass das vielleicht dann auch sich noch ein bisschen ausbaut wieder. Glaubst du das?
Richtung Salihamidzic
jetzt? Nee, Richtung Hoeneß, dass der jetzt eben dann noch aktiver wird wieder. Und vielleicht sogar, ja, Fjordhoff hat von Managerposten gesprochen.
Ja, ich glaube, Hoeneß fühlt sich aktuell ganz wohl in der Rolle, die er hat, nämlich im Hintergrund weiterhin die Fäden ziehen zu können, ohne ständig diese öffentliche Aufmerksamkeit zu haben, beziehungsweise die öffentliche Aufmerksamkeit sich dann zu nehmen, wenn er sie selber will. Insofern kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, dass er da selber in den Vordergrund rückt, aber ja, ist jetzt nicht so, dass ich es mir zu 100% nicht vorstellen könnte, sondern ich halte es für wahrscheinlicher, dass er es nicht macht. Aber ja, bei Hoeneß ist grundsätzlich immer alles möglich, wie Pitt vorhin schon gesagt hat. Sobald er seinen FC Bayern in gefährlichen Zonen sieht, setzt bei ihm im Kopf da so ein Schutzmechanismus ein und vielleicht kommt dann infolge eines solchen Mechanismus oder infolge eines solchen Bauchgefühls dann bei ihm auch der Gedanke, na gut, dann mache ich es halt selber. Aber aktuell halte ich das für unwahrscheinlich.
Ich finde das ja hinreißend von ihm, ehrlich gesagt, weil da eben mal diese professionellen Mechanismen des Profifußballs ausgesetzt werden und du hast gerade gesagt, Bauchgefühl, Emotion reinkommt und das macht halt den Fußball so einzigartig und ich glaube nur nicht, dass er ein Amt braucht, um seinen Einfluss geltend zu machen. Ich glaube, das macht er schon zwangsläufig aufgrund seiner Autorität und Vergangenheit die Dinge zu leiten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er sich mit Beratern rumschlägt, um einen neuen Linksverteidiger zu suchen oder so. Das will mir jetzt nicht in den Kopf dann hinein. Aber ausschließen kann ich das ja nicht. Ich hätte auch damals nicht geglaubt, dass Uwe Peinkes zurückkommt und dann kam er zurück und schafft da unglaubliche Erfolge. Klar.
Nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Also, dass er jetzt irgendwie aktiv in die Kaderplanung eingreift oder extrem aktiv eingreift. Ich glaube, hier und da wird er schon mal seine Meinung dann auch gegenüber Hasan Salihamidzic äußern. Aber jetzt extrem aktiv da eingreifen, das glaube ich auch nicht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass diese Verbindung ihm schon dabei hilft, auch im operativen Geschäft einfach aktiver zu sein und da seine Finger vielleicht auch ein bisschen mehr noch im Spiel zu haben.
Das Gerücht, dass Rummenigge vielleicht dann auch nochmal wieder schwach werden könnte, habe ich in der Sportbild gelesen, stand da so zwischen den Zeilen, beziehungsweise stand sogar direkt drin, dass das auch noch zumindest diskutiert wird, man aber noch nicht so weiß, wie Rummenigge selbst und die Familie darauf reagiert.
Also von Rummenigge weiß ich, dass er wirklich sein Rentnerdasein genießt, ja, und das sind ja auch tiefe Verletzungen aufgrund seines Abgangs. Er hat ja von den Medien erfahren, dass Kahn sein Nachfolger wird. Das hat er damals auf der Spurbistagung dann auch tatsächlich so direkt dann auch erzählt. Er hat ja noch eine Aufgabe bei der UEFA, wo er das große Ganze im europäischen Fußball mit beeinflussen kann. Ach, allem, was ich höre, reicht ihm das dann so, ja? Weil er hat da mit dem Kapitel FC Bayern in operativer Funktion so abgeschlossen.
Und wenn wir dann nochmal auf den Saisonendspurt gucken. Justin hatte vorhin ja schon gesagt, ja, noch ganz ist der Meistertitel nicht abgehakt. Was macht dich da aus Bayerns Sicht hoffnungsvoll, dass es tatsächlich noch nicht abgehakt ist?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da hoffnungsvoll in den Mund nehmen würde. Klar, meine Historie ist natürlich, dass ich ein bisschen mehr dem FC Bayern auch zugeneigt bin im Privaten, aber grundsätzlich habe ich in den letzten Jahren schon auch den Gedanken entwickelt, vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn die Bundesliga einen anderen deutschen Meister sieht. Aber ich glaube einfach, A, dass Borussia Dortmund immer in der Lage ist, solche Spiele wie in Augsburg oder in Bochum dann vielleicht doch herzuschenken. Und B, dass der FC Bayern auch in der Lage ist, jetzt in der entscheidenden Saisonphase ohne englische Wochen dann wieder den Gang zu finden, den sie eben brauchen, um in der Bundesliga konstant ihre Spiele zu gewinnen. Ob das dann letztendlich alle sein werden, weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass beide Teams nochmal Punkte lassen. Und wie Pitt vorhin gesagt hat, ein Punkt ist dann nicht so sensationell viel. Und wenn ich jetzt aus Dortmund-Perspektive noch mal ganz kurz drauf schaue, glaube ich, darf denen natürlich Hoffnung machen, dass die Bayern relativ resigniert gewirkt haben in den letzten Tagen. Also die Aussagen, dass da doch eine gewisse Ausgelaugtheit auch vorhanden ist, dass man sich nicht fit fühlt, dass man wirklich auch offen zugegeben hat, dass da aktuell Prozente fehlen in allen Bereichen. Das ist schon was, was natürlich beim FC Bayern Alarmbereitschaft auslöst und was Dortmund vielleicht auch nochmal so ein bisschen zeigt, hey, die Bayern, die sind nicht gerade auf 100% und auch nicht mal in der Nähe davon.
Und die Jägerrolle, wie macht man sich das im Kopf der Bayern bemerkbar? Das ist ja eine völlig, Patrick hat es vorhin auch schon gesagt, eine völlig neue Situation. Das kennen die nicht. Seit 10 Jahren, also keiner von denen, die da aktuell noch spielen, hat das jemals erlebt.
Ja, da würde ich mal ein bisschen Korrektur vornehmen. Die lagen schon mal 9 Punkte hinter Borussia Dortmund. Und dann wird plötzlich so ein Ehrgeiz geweckt. Pass auf, die zeigen wir es. Wir wollen die alten Verhältnisse wieder herstellen. Und dann setzen die Kräfte frei, von denen sie nicht ahnten, dass sie da sind. Also die Jägerrolle kennen die schon. Und auch international sind sie ja oft genug der Jäger und wollen es allen zeigen, obwohl die öffentliche Meinung gegen sie ist. Also ich glaube da nicht so daran, dass sie die Jägerrolle nicht kennen.
Ja, sehe ich auch so. Also das ist mir auch sofort dann eingefallen, so dieser 9-Punkte-Rückstand, den sie damals hatten, wo ja auch vieles drunter und drüber ging beim FC Bayern, wo man auch viel, ich glaube unter Kovac war das damals, viel diskutiert hat, viel auch Nebengeräusche da waren und dann hat man sich aber in der Rückrunde derart fokussiert, dass man eine richtig, richtig starke Rückrunde auch gespielt hat, was zumindest die Ergebnisse anging. Insofern, ja, das zeigt eigentlich, dass der FC Bayern das kann, auch wenn es jetzt schon wieder ein paar Jährchen her ist, aber glaub schon, dass sie das noch im Tank haben.
Und was wäre aus deiner Sicht besser für den FC Bayern? Also eine titellose Saison, ich wollte jetzt sagen Totalabsturz, ich meine, das ist ja alles sehr relativ, das ist es ja nicht, aber eine titellose Saison oder eben mit Mühe und Not dann doch noch in letzter Sekunde, wie damals 2001, vielleicht doch noch die Meisterschaft eintüten. Was würde besser sein für die Zukunft und auch für die langfristigen Ziele der Bayern?
Ich glaube, besser würde tatsächlich sein, wenn sie den Titel nicht gewinnen, wenn sie da mal gezeigt bekommen, dass ihre Fehler eben auch auf Bundesliga-Niveau mal bestraft werden können, obwohl der Abstand da ja so groß ist, wie ich es vorhin gesagt habe, dass man meistens nur nach oben fällt. Aber in dem Fall, glaube ich, wird es ihnen mal ganz gut tun, ein Jahr Abstand zu haben, wirklich dann den Titel mal nicht zu holen und dann im Sommer auch den Druck einfach zu haben, Dinge zwangsläufig verändern zu müssen. Und das betrifft sicherlich den Kader, das betrifft auch zumindest Strukturen, die weiter darüber hinausgehen, über die wir auch gesprochen haben. Ich glaube, der FC Bayern hat in der Vergangenheit immer ganz gut daran getan, auch mal solche Jahre mitzuhaben. Meine, wir wissen alle, was auf das Vize-Triple-Jahr damals gefolgt ist. Ich sage jetzt nicht, dass die Bayern nächstes Jahr alle überrennen und das Triple holen, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass so ein Jahr, in dem mal nichts funktioniert, einfach auch im Sport einfach auch ganz normal ist teilweise. Und was heißt teilweise? Es ist im Sport immer ganz normal eigentlich, dass man eben nicht alles gewinnt, dass man nicht immer alles gewinnt. Und dann gibt's eben auch mal ein Jahr Durchhänger und dann fokussiert man sich neu, zieht daraus die richtigen Schlüsse im Idealfall und greift dann eben neu an. Und da braucht's eben auch mal Tiefs, um die höchsten Höhen zu erreichen.
Wir haben sicherlich nicht das letzte Mal auch an dieser Stelle über die Bayern gesprochen. Und Pitt, am Sonntag im Doppelpass sprecht ihr wahrscheinlich auch über im Vorausblick auf das Spiel gegen Hertha.
Nein, da sprechen wir über den VfB Stuttgart. Wir haben zu Gast Alexander Werle, den Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart, der uns mal von dieser Anfälligkeit des VfB erzählen soll. Er kommt ja vom 1. FC Köln, kennt also den Krisenmodus, aber jetzt beim VfB Stuttgart droht ja jetzt innerhalb von wenigen Jahren der dritte Abstieg. Man ist also auf dem Relegationsplatz. Da ging es ja auch turbulent zu bei den Schwaben mit den Trainerwechseln. Jetzt mit Sebastian Hoeneß, da haben wir ja wenigstens ein Hoeneß-Thema, läuft es ja doch einigermaßen stabil in den vergangenen Spielen. Aber man muss ja nicht glauben, dass wenn man in die Relegation geht, dass man den Klassenhalt darüber dann schafft. Man wird auch von hinten bedrängt von Hertha und Schalke. Also da freue ich mich drauf, mal über den VfB Stuttgart zu sprechen. Und in der Runde sitzt auch jemand, der zwei große Siege in seinem Leben schon geschafft hat. Zum einen eben die deutsche Meisterschaft mit VfB Stuttgart, das ist Christoph Daum, der aber den viel größeren Sieg jetzt, glaube ich, errungen hat, indem er seine Krebserkrankung zu überwinden hofft. Und er wird dann auch davon erzählen, wie er, sag mal, einen Sieg jenseits des Fußballs dann geschafft hat. Also insofern glaube ich, dass wir eine wirklich interessante und spannende Runde dann zusammen haben im Doppelpass. Also
unbedingt einschalten, Sonntag 11 Uhr bei Sport 1. Ansonsten wie immer den Feverpitch Newsletter lesen und natürlich vorher abonnieren. 6.10 Uhr flattert er in euer E-Mail-Postfach unter feverpitch.de. Da könnt ihr ihn abonnieren und den Podcast, den kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und Justin darf auch noch Werbung machen. Such dir was aus.
Ich darf noch Werbung machen. Weißt du, dann entscheide ich mich doch für das neue Buch, was ich herausgegeben habe. Falls das mir erlaubt ist, dann lest doch da gerne mal rein. Ich habe mit Alina Ruprecht ein Buch zum Fußball der Frauen herausgegeben, mit ganz vielen tollen AutorInnen, die über ganz unterschiedliche Themen im internationalen Fußball der Frauen schreiben, über den Status quo, über die Zukunft. Das Buch heißt Fußball der Zukunft und ist erschienen im Werkstattverlag. Also entscheide ich mich dafür, Werbung zu machen.
Und ihr solltet das natürlich kaufen, den Podcast weiterhören und den Feverpitch Newsletter lesen. Vielen Dank euch beiden.
Ja, vielen Dank. Gerne. Hast du irgendwas bemerkt?
Nee.
Ich habe mir heute vorgenommen, ich werde dich mit Samthandschuhen anfassen.
Oh, ja, stimmt. Das stimmt. Du wirktest zwischendurch ein bisschen sanfter als sonst. Stimmt.
So, ne? Also ich finde, du hast es dir einfach verdient, mit deiner tollen Art durch ein Gespräch zu führen.
Ah, das geht runter wie Öl, nachdem.
Ich habe lange überlegt,
wie du das letzte Woche meintest. Ja.
Das hat mich mitgenommen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich habe gerade einen liebevollen, zärtlichen Tag mit dir verbracht. Vielen Dank dafür.
Ich danke und schwebe ins Wochenende.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.